heute überschrieben. Und das ist wohl vielen Menschen in Deutschland auch ein großes Bedürfnis. Waschen, wischen, wienern. Und das darf dann ruhig auch mal etwas kosten. Laut einer Statistik von 2023 wurden rund 5,8 Milliarden Euro in einem Jahr für Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel ausgegeben. 5,8 Milliarden Euro, ganze Menge, finde ich. Nicht nur sauber, sondern rein. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Mit diesem Spruch warb Johanna König alias Clementine seit 1968, meinem Geburtsjahr, für das Waschmittel Ariel. Nicht nur sauber, sondern rein, da geht es um mehr als oberflächliche Sauberkeit. Also mehr als so ein Sichtputzen, mit dem ich mal eben meine Wohnung gästetauglich mache. Sondern da geht es wirklich um gründliche Reinigung. Genau genommen geht es um innere Reinigung. Und diesen Wunsch haben nicht nur Menschen in Deutschland, überall auf der Welt sehnen sich Menschen nach innerer Reinheit. Auch in den Weltreligionen ist das ja ein großes Thema. Wie kann ich innerlich rein werden? Und da gibt es Rituale, die helfen sollen, auf dem Weg der Reinheit weiterzukommen. Da gibt es auch Strategien, die Menschen sich aneignen, um rein zu werden. Und eine Strategie davon, die sehen wir bei Pontius Pilatus. Also er war ja römischer Statthalter und er war derjenige, zu dem Jesus gebracht wurde. Das ist schlecht, ne? Soll ich so ein anderes Mikrofon in die Hand nehmen? Weil ich glaube, das schwankt immer, ne? Zwischen... Okay, gut. Genau, also Pontius Pilatus war römischer Statthalter. Jesus wurde zu ihm gebracht, damit er ihn zum Tode verurteilt. Jesus war ja vorher schon vom jüdischen Gerichtshof verurteilt worden, aber die durften kein Todesurteil vollstrecken. Und das durften nur die römischen Besatzer. Und deshalb eben dann noch diese Verhandlung vor Pontius Pilatus. Und das Ding ist, Pilatus konnte überhaupt nichts finden, was nach römischem Recht ein Todesurteil gerechtfertigt hätte. Also er weiß, dass man Jesus aus Neid ausliefert. Und dann kommt auch noch seine Frau und sagt, hör mal, du darfst diesen Jesus auf keinen Fall verurteilen. Er ist ein Gerechter. Ich hatte seinetwegen heute Nacht schlimmste Albträume. Tu ihm nur nichts an. Aber da ist auch die Volksmenge. All diese Menschen, die Jesu Tod fordern, die sind richtig aufgewiegelt worden und sie verlangen jetzt, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Und Pilatus will jetzt keinen Aufstand riskieren. Und noch weniger will er jetzt seine Position als Verwaltungsbeamter des Kaisers in Gefahr bringen. Und jetzt fängt er an zu taktieren. Es ist üblich, dass jedes Jahr zum Passafest ein Gefangener begnadigt wird und das Volk darf entscheiden, wer das sein soll. Und das Einfachste wäre jetzt natürlich, wenn das Volk sich für Jesus entscheidet, dass er begnadigt werden soll. Und so stellt Pilatus jetzt noch dem Volk die Wahl zwischen Barabbas, einem bekannten Schwerverbrecher, und zwischen Jesus, der Christus genannt wird. Und er fragt, wen soll ich freilassen? Aber sie fordern Barabbas. Also diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Pilatus steckt jetzt in einem Dilemma. Und er weiß, das, was hier geschieht, das ist nicht recht. Also es ist ein großes Unrecht, diesen Mann, diesen Jesus zum Tode zu verurteilen. Aber er entscheidet sich dennoch dafür. Nur will er nicht die Verantwortung dafür übernehmen, ja, für diese Fehlentscheidung. Das Blut eines Unschuldigen soll nicht an seinen Händen kleben. Und jetzt macht er Folgendes. Und da lese ich Matthäus 27, die Verse 24 bis 26. Da ließ er sich Wasser bringen und wusch sich vor der versammelten Volksmenge die Hände. Er sagte: Mich trifft keine Schuld an seinem Tod, das ist eure Sache. Darauf rief das ganze Volk: Die Strafe für seinen Tod soll uns und unsere Kinder treffen. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Ja, ein Mann wird zu Unrecht zum Tode verurteilt. Und der römische Statthalter Pilatus ist sich darüber im Klaren. Er hätte das verhindern können, aber er beugt sich dem Druck der Menge. Was genau ihn dazu bewegt, ist jetzt nicht so, wird jetzt gar nicht so erzählt, aber ich vermute mal stark, dass es politisches Kalkül war. Wie Pilatus die Verantwortung von sich wegschieben will, das erfahren wir schon, weil Pilatus lässt sich so eine Schüssel Wasser bringen und wäscht sich dann, das kann ich jetzt nicht mit zwei Händen machen, oh sogar warm, wie nett, und wäscht sich jetzt vor den Augen der Anwesenden die Hände. Und damit sagt er, das was hier geschieht, das ist nicht meine Verantwortung. Also ihr wolltet das jetzt so, ja, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich wasche also meine Hände in Unschuld, ist ja bis heute noch ein feststehender Begriff. Und hat das geklappt? War Pilatus unschuldig an Jesu Tod? Und was ist eigentlich mit uns, fast 2000 Jahre später? Sind wir schuldig oder unschuldig? Haben wir Anteil an Jesu Tod? Und um diese Frage für uns beantworten zu können, da müssen wir uns nochmal anschauen, was es überhaupt mit Sünde auf sich hat. Also Sünde ist ja ein Begriff, der in der Bibel oft vorkommt und wir erfahren ja auch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist zur Vergebung unserer Sünden, dass er dort gestorben ist, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat. Aber was bedeutet Sünde überhaupt? Bin ich ein Sünder? Bist du ein Sünder? Vor etlichen Jahren habe ich mal einen Artikel von einem Mann gelesen, der ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und also der Glaube gehörte von Kindesbeinen an zu seinem Leben dazu. Und ja, also so christliche Werte und auch Verhaltensweisen und Haltungen, das alles hat er quasi schon mit der Muttermilch in sich aufgenommen. Aber irgendwann dann so im Teenageralter hatte er den Eindruck, ich muss jetzt doch mal eine Entscheidung treffen, ob ich wirklich mit Jesus leben will oder nicht. Und das wollte er. Und da ist er zu seinem Pastor oder Jugendleiter, ich weiß nicht mehr, hingegangen und hat ihm das gesagt. Und dann hat eben dieser Mann mit ihm geredet, hat mit ihm zusammen gebetet und hat ihn in diesem Zusammenhang auch aufgefordert, seine Sünden zu bekennen. Da saß der arme Junge jetzt und dem fiel nichts ein, weil der war ja immer ganz brav gewesen und das war jetzt ein echtes Problem. Und dann schrieb er, fiel ihm zum Glück noch ein, dass vor Jahren mal ein Wellensittich oder Kanarienvogel in der Familie gestorben ist, weil er vergessen hatte, den zu füttern. Ne? Also das war sein Job, sich um den Vogel da zu kümmern, hat er nicht gemacht und dann ist der Vogel gestorben. Im Nachhinein war er fast froh darüber, weil jetzt hatte er wenigstens eine Sünde, die er bekennen konnte. Was ist Sünde? Solange wir das nicht richtig verstehen, können wir auch das Kreuz gar nicht richtig verstehen. Also Sünde wird oftmals einfach als moralisches Fehlverhalten verstanden, sogar auch unter Christen. Also ich tue etwas, was gegen ethische Grundsätze unserer Gesellschaft und oder Gottes Gebot verstößt und etwas, womit ich vielleicht sogar noch einem anderen Menschen schade oder ihn verletze und dann habe ich ein Problem. Und je massiver der Verstoß ist, desto größer ist das Problem, desto schlimmer ist die Sünde. Das trifft aber nicht den Kern. Das deutsche Wort Sünde, das ist mit dem Wort Sund verwandt. Und Sund bezeichnet einen Abgrund oder Graben. Also es gibt durch Sünde, bei der Sünde geht es also um diese gewaltige Distanz, die da zwischen Gott und Menschen ist. Eine Kluft, ein Graben, den wir von uns aus nicht überwinden können. Und dieser Graben, der ist entstanden, als die ersten Menschen im Garten Eden eben diese Grenze überschritten haben, die Gott zu ihrem Schutz gezogen hatte. Und diese vertraute Beziehung zu Gott ist dann zerbrochen. Die Menschen mussten Eden verlassen, der Rückweg war versperrt. Diese Intimität mit Gott, die Nähe zu ihm, war weg. Das Urvertrauen Gott gegenüber war weg. Die Freiheit, sich Gott und einander offen zu zeigen, war weg. Weil das Misstrauen ist in das menschliche Herz eingezogen und die Angst, zu kurz zu kommen. Die Beziehung zu Gott, die Einheit mit ihm war zerstört. Wir Menschen konnten nicht mehr leben, wozu wir geschaffen sind. Vorher waren die Menschen ganz eng mit Gott zusammen, lebten Herz an Herz, Seite an Seite mit Gott. Aber mit dieser Grenzüberschreitung steht Gott jetzt auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite und dazwischen eben dieser tiefe Graben, der beide trennt. Und Sünde meint eben dieses Getrenntsein von Gott, die gegen Gott gerichtete Gesinnung, die mit der ersten Abkehr von Gott im Garten Eden in das menschliche Herz eingezogen ist. Und was wir sagen oder was wir tun, das ist dann Ausdruck dessen, was in unserem Herzen vor sich geht. Aber es ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist das Herz, das sich nicht mehr in Gottes Herz einfügt, das nicht mehr im selben Takt mit Gottes Herzen schlägt. Das menschliche Herz, das sich immer wieder gegen Gott auflehnt und das diesen trennenden Graben eben auch nicht aus eigener Kraft überwinden kann, da mag es sich noch so sehr anstrengen. Und deshalb ist es auch so eine Tragödie, wenn Menschen, die mit Jesus Christus leben, dann doch wieder versuchen, durch Disziplin und Kraftanstrengung sündige Taten zu vermeiden, statt sich Jesus Christus ganz anzuvertrauen, statt ihn ganz an ihr Herz heranzulassen. Und sie denken vielleicht, das führt sie näher zu Gott hin, aber es führt sie im Gegenteil weiter von ihm weg. Weil wir haben unsere Sündhaftigkeit als Menschen nicht im Griff. Wir werden nicht mit unserer Sünde fertig. Egal wie anständig ich lebe, ob ich aus einem christlichen Elternhaus komme oder nicht, ob ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, meine ersten Schritte im Glauben tue, ob ich noch auf der Suche nach Gott bin, ob ich einen sehr verträglichen Charakter habe oder einen ziemlich schwierigen, ob ich nach hohen moralischen Maßstäben lebe oder die Latte eher ein bisschen niedriger lege, wir alle brauchen Gottes Gnade in Jesus Christus. Und Paulus drückt das im Römerbrief Kapitel 3 so aus. Denn darin sind alle Menschen gleich. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also egal wie sauber ich nach außen hin wirke, die Wahrheit über mein Leben ist, dass ich mich nicht selbst reinwaschen kann. Ich werde mit meinen menschlichen Möglichkeiten aus mir selbst heraus nicht rein. Und das ist aber genau das, was Pontius Pilatus damals versucht hat. Ja, er hat sich öffentlich die Hände gewaschen und wirklich in dieser Hoffnung, dass er damit eben auch seine Schuld abwaschen kann. Das kommt uns vielleicht jetzt so ein bisschen seltsam vor. Ja, wir lassen uns wahrscheinlich auch keine Waschschüssel bringen. Die meisten von uns haben wahrscheinlich auch gar keine mehr. und das Waschbecken aus der Verankerung zu nehmen, ist auch ein bisschen schwierig, ja? Aber trotzdem kann es sein, dass wir in solch einer Waschschüsselmentalität leben. Ja, dass wir so unsere ganz eigenen Selbstreinigungsstrategien entwickeln. Strategien, auf die wir zurückgreifen, wenn wir in unserem Herzen merken oder doch zumindest ahnen, dass wir auf einem Weg unterwegs sind, der Gott nicht gefällt. Und so eine Strategie kann sein, dass ich einfach die Augen verschließe. Ja, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also leugne ich meinen Ist-Zustand und tue, als wäre alles in Ordnung. Und das mache ich dann auch den anderen weiß. Also ich spiele so ein Theater, um den schönen Schein zu wahren. Sage die richtigen Sätze, ja. Nach außen hin bin ich sanft und freundlich und nett. Aber wie es in mir aussieht, geht niemanden etwas an. So eine Strategie. Ich kann mich auch ablenken. Ja, also ich kann wirklich in so einen Aktionismus, so ein Überengagement mich auch flüchten, damit ich nur nicht zum Nachdenken komme. Ja, ich kann mich auch wunderbar mit den Problemen aller Menschen um mich herum befassen. Und das kann Nächstenliebe sein, aber wenn ich es tue, um mich von mir selbst abzulenken, dann ist es Flucht. Ja, weil dann tue ich es, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Ich kann meine Haltungen und Verhaltensweisen auch verharmlosen. Ja, ach, so schlimm ist das ja nicht. Machen ja alle so, ne? Und das kann man jetzt auch nicht mehr, also jetzt so ganz so kann man das jetzt auch nicht mehr so eng alles sagen. Oder ich kann Ausflüchte gebrauchen, wenn ich weiß, was zu tun ist, es aber nicht tue. So, ne? Dann kann ich sagen, ach, wer bin ich denn schon? Ach, auf mich hört doch sowieso keiner. Was kann ich denn groß ändern? Ne? Ich kleiner Pimpf, so. Vielleicht vergleiche ich mich auch mit Menschen, die aus meiner Sicht irgendwie mir moralisch unterlegen sind. Ja, zeige mit dem Finger auf die, oh, weißt du, was die wieder getan haben? Also, das, wie kann man das nur machen? Also, das käme ja nie im Leben in den Sinn und so. Und schon fühle ich mich selbst gar nicht mehr ganz so schlecht. Es kann aber auch sein, dass ich mich selbst fertig mache. Ja, weil ich in einer Sache immer wieder stolpere. Weil ich sie trotz vieler Anläufe nicht unter die Füße bekomme. Und dann arbeite ich immer härter an mir und bestrafe mich selbst, wenn ich es wieder einmal nicht schaffe. Und das sind alles so Selbstreinigungsstrategien, die eben dieser Waschschüsselmentalität entsprechen. Und sie führen uns in die falsche Richtung. Ich kann mich natürlich in so einer Schüssel waschen und ich werde auch oberflächlich sauber. Und vielleicht mache ich auch einen ganz guten Eindruck auf euch, aber ich werde dadurch ja nicht innerlich rein. Ja, vielleicht sagen Menschen, die mich sehen von außen, ja, alles im grünen Bereich. Aber das ändert ja nichts an meinem Herzen. Die Wahrheit ist, die hier, diese Schüssel, die kann vielleicht dafür sorgen, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Dass wir vor anderen ein bisschen besser dastehen. Aber sie kann uns nicht wirklich helfen, weil das kann eben nur Jesus Christus. Und er tut es auch liebend gern. Und dafür ist er ja ans Kreuz gegangen. Und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen, weil er spricht uns zu, dass wir reingewaschen sind durch sein Blut. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Das Kreuz ist der Ort der Versöhnung. Es ist der Ort, an dem Gericht geschehen ist, wo Jesus die Strafe, unsere Strafe, auf sich genommen hat. Es ist der Ort, an dem meine Schuld bezahlt ist, an dem ich Vergebung und Annahme erfahre. Denn was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott uns in seiner Gnade. Er nimmt uns an. Warum? Weil Jesus Christus uns erlöst hat. In Jesus Christus nimmt Gott uns an. In Jesus Christus spricht er uns gerecht. In Jesus Christus versöhnt Gott uns mit sich selbst. Und wenn Gott uns ansieht, dann sieht er immer auch Jesus Christus in uns. Und Jesus lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen, ans Kreuz, dass wir zu ihm kommen, den Gestorbenen und Auferstandenen, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern dass wir ihm vertrauen. Und als seine Gemeinde können wir einander auch wirklich ermutigen und helfen, weil christliche Gemeinde soll nicht der Ort sein, an dem wir uns gegenseitig die Waschschüsseln reichen, ja? An dem wir Sünde schönreden oder sie wegdiskutieren, sondern der Ort, an dem wir Sünde gemeinsam ans Kreuz bringen. Hast du Kummer? Belasten dich Sorgen? Quält dich deine Schuld? Bemerkst du Dinge in deinem Charakter, mit denen du wirklich dir und anderen schadest und so weiter, dann komm zum Kreuz damit. Weil niemand kann uns geben, was Gott uns in Jesus Christus schenkt. Und keine Waschschüssel der Welt kann das Kreuz ersetzen. Jesu Blut wäscht dich rein. Noch leben wir in einer gefallenen Welt. Und solange das so ist, stehen wir immer wieder in der Gefahr, dass wir zu solchen Waschschüsseln greifen. In der zukünftigen Welt, wenn wir Jesus so richtig Auge in Auge gegenüberstehen, dann ist das anders, weil dort gibt es keine Waschschüsseln mehr. Und wenn es eine gäbe, hätten wir nicht das geringste Bedürfnis, dahin zu greifen. Aber noch leben wir eben in dieser Welt. Und da kann das sein, dass wir immer mal wieder dazu neigen, dahin zu greifen. Aber als Jesu Nachfolger lebt Gottes Geist in uns. Und er will uns ja helfen, er will uns leiten und er will ausräumen, was der Beziehung zu Jesus im Wege steht. Weil der Heilige Geist, der leitet immer, immer zu Jesus hin. Und wenn er Sünde in unserem Leben aufdeckt, wenn er uns dunkle Flecken in unserem Herzen zeigt, ja, wenn er aufdeckt, welche Haltungen auch meinen Worten und meinem Handeln zugrunde liegen, wenn er mir zerstörerische Lebensmuster zeigt oder auch aufdeckt, wo ich mit völlig schrägen Gottesbildern lebe, die ich mir selbst so zurechtgezimmert habe, immer dann stehe ich vor der Entscheidung, greife ich zur Waschschüssel oder komme ich zum Kreuz? Beides zusammen geht nicht, weil ich kann ja nicht gleichzeitig hinschauen und wegschauen. Mein Herz vor Gott öffnen und es vor ihm verschließen. Aber ich bin eingeladen, die Schüssel Schüssel sein zu lassen und zu meinem Herrn zu kommen. Weil er macht uns nicht nur äußerlich sauber, sondern innerlich rein. Von ihm darf ich mir zeigen lassen, welche gottesfeindlichen Haltungen und welche Fehleinschätzungen hinter dem stecken, was mir da gerade so zu schaffen macht. Er will mich ganz reinigen, heilen und erneuern. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, sagt Jesus, ich werde euch Ruhe geben. Also, weg mit den Waschschüsseln, hin zum Kreuz. Wenn ihr euch nur das merkt, ist alles super. Ich möchte noch gern beten. Lieber Herr, danke für deine Liebe, die uns gilt. Danke für dein Opfer am Kreuz, Jesus, danke, dass du bereit warst, auf diese Erde zu kommen, zu leiden, sogar für uns zu sterben. Und danke, dass du auch auferstanden bist. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, dass du uns in die Verbindung gebracht hast mit Gott, dem Vater. Danke, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, Herr. Danke, dass ja du unser Erlöser bist. Und das können wir gar nicht tief genug in unser Herz hineinsinken lassen. Und dafür können wir dir gar nicht oft genug danken. Wir bitten dich, dass wir wirklich in dieser Freiheit leben, in dieser Freiheit der erlösten Kinder Gottes. Danke, dass du uns das zugestehst, dass du uns das schenkst, dass du uns aufnimmst in deine Familie, dass du uns hineinnimmst in den Bund, den du mit deinem Volk Israel geschlossen hast. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Und lass deine Liebe wirklich ganz tief in unser Herz einsinken, dass wir sie aufnehmen, dass wir deinem Wort Glauben schenken, dass auch dein Wort in uns einwurzelt, aufwächst und Frucht bringt und dass deine Liebe durch uns hindurch überströmt auf die Menschen um uns her, dass auch sie ihr Zuhause in dir finden. Wir geben dir die Ehre, dir gebührt unser Lob, heute und für alle Zeit. Amen.